Grüß Gott und einen schönen Nachmittag. Schön, dass Sie zur Katechismus-Sendung bei Radio Horeb dabei sind. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Renate Mewes. Der Katechismus ist eine Unterweisung in den christlichen Grundlagen unseres Glaubens. Herzliche Einladung an Sie, mehr über die christlichen Grundlagen unseres Glaubens jetzt zu erfahren. Das Thema heute ist Sinn und Heilsbedeutung der Auferstehung. Ich darf dazu unseren Referenten begrüßen, Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Wir laden Sie jetzt ein zu einer Betrachtung aus dem Kompendium der Nummer 131 über den Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung, die im Anschluss dann Herr Diakon Kiesig kommentieren wird. Das Kompendium sagt uns zu diesem Thema unter der Nummer 131: Die Auferstehung ist der Höhepunkt der Menschwerdung. Sie bestätigt die Gottheit Christi sowie all das, was er getan und gelehrt hat, und erfüllt alle göttlichen Verheißungen für uns. Außerdem ist der Auferstandene der Sieger über Sünde und Tod, die Ursache unserer Rechtfertigung und unserer Auferstehung. Jetzt schon erwirkt er uns die Gnade der Annahme an Kindesstatt, die eine wirkliche Teilhabe an seinem Leben als eingeborener Sohn ist. Am Ende der Zeiten wird er unseren Leib auferwecken. Soweit unter der Nummer 131 aus dem Kompendium. Herr Diakon Kiesig, wir freuen uns jetzt auf Ihre Ausführungen. Bitte schön.
Dankeschön für die Begrüßung. Ich grüße Sie auch, die Sie jetzt bereit sind zuzuhören. Wie oft, jedenfalls die, die regelmäßig in die Kirche gehen, bekennen diesen Glauben. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Dieses Wort ist uns nicht fremd und es geht uns so leicht über die Lippen. Und doch frage ich mich oft, ob wir es wirklich begreifen, was da geschieht. Das ist ja mit allem so, was wir singen, was wir beten, was wir sagen, was wir machen. Ob wir wirklich dahinter stehen. Anscheinend ist das in diesem Jahr auch mein Thema, das zusammenzubringen, was wir da sagen, singen, beten, machen, mit dem, was wirklich aus der Tiefe unseres Herzens eigentlich kommen müsste und so oft doch gar nicht kommt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz ehrlich, machen wir das wirklich? Ist das unser ganz fester Glaube? Ich werde nie vergessen, dass ich eine liebe, fromme Frau, sag ich mal so, mit der Heiligen Kommunion regelmäßig besucht habe und wir sind auch ins Gespräch gekommen einmal. Und dann hat sie gesagt, ja, aber wenn ich tot bin, dann ist alles aus. Da ist nichts mehr. Ich sage, was machen wir denn hier, wenn ich Ihnen die Heilige Kommunion bringe? Wozu braucht man das dann? Wozu braucht man Kirche? Wozu braucht man den Glauben? Ja, den braucht man, damit man hier in dieser Welt ein besserer Mensch ist und damit man weiß, was man richtig macht. Ich war zutiefst betroffen und habe gedacht, wie kann das sein? Mit diesem Glauben an die Auferstehung steht und fällt alles, was wir machen. Wenn das nicht die Wirklichkeit ist, dann ist alles ein schöner Zauber. Dann haben wir, wie so viele, eine Weltanschauung, aber nicht einen lebendigen Glauben und schon gar nicht eine Beziehung zu Christus, der auferstanden ist. Nun weiß ich auch, dass das natürlich schwierig zu erklären ist. Was ist das, Auferstehung? Es ist was ganz anderes, als wir wahrscheinlich uns alle so im Allgemeinen vorstellen. Es ist nicht die Wiederbelebung eines Leichnams. Es ist ganz anders. Wir hören das ja gerade in der Osterzeit immer wieder, ganz besonders. Die Geschehnisse, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, den sie oft genug gar nicht zuerst erkennen. Erst auf den zweiten, auf den dritten Blick merken sie, es ist der Herr. Maria Magdalena hält ihn für den Gärtner, die Emmaus-Jünger haben einen Wegbegleiter. Sie erkennen ihn gar nicht, den Auferstandenen. Und es ist schon merkwürdig. Wenn er nur ein wiederauferstandener Leichnam wäre, dann hätten sie ihn alle sofort erkannt. Nein, da ist was ganz anderes. Es ist einer, der irgendwo einen Leib hat und doch keinen Leib hat, der sichtbar wird, der etwas ist und der doch durch verschlossene Türen hinein kann in die Räume. Es ist alles ganz anders, dieses Auferstandensein. Aber das ist so ein Markenzeichen beim lieben Gott ohnehin, dass immer alles ganz anders ist, als wir denken. Und wir kriegen nach der Auferstehung, das ist unser Glaube, einen Leib wieder, einen anderen Leib. Einen, der nicht mehr krank wird, der nicht, wie wir jetzt alle, unter Corona leiden muss. Einen, von dem alles wie weh dieser Welt abfällt. Einen Leib, der die Unsterblichkeit über die Ewigkeit hinausbringt. Sowas bekommt man. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Ja, mit diesem neuen Leib leben wir in einer neuen Welt, die er für uns bereithält. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und wir haben Anteil an diesem ewigen Leben. Da sind wir wieder bei Dingen, die uns alle so selbstverständlich über die Lippen gehen. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. In meinem Umfeld hier, meinen Nachbarn rechts und links, da ist nicht so ein Glaube. Und mein Gegenübernachbar sagt das ganz deutlich, wenn ich mich quälen muss, dann mache ich ein kurzes Ende. Man kann sie nicht überzeugen, man kann sie nicht dahin bringen und sagen, da kann passieren, was will. Wer es nicht erfassen will, der erfasst es auch nicht. Es ist schon ein Geschenk, diesen Glauben zu haben. Aber wer diesen Glauben hat, der lebt auch anders. Der hat andere Möglichkeiten. Und das ist das Großartige an diesem Glauben. Der weiß, dass das, was wir hier haben, und hier machen müssen und was uns alles zugemutet wird, dass das alles begrenzt ist und dass das wirklich Wichtige, Entscheidende, Große erst danach kommt. Danach, wenn wir unseren irdischen Leib zur Ruhe getragen haben. Erst wenn sich unsere unsterbliche Seele auf einem anderen Weg in einer anderen Dimension befindet. Dann fängt eigentlich das Richtige an. Ich weiß, dass in der Vergangenheit viele das auch gesagt haben, ja, das macht ihr Kirchenleute immer so, das ist die Vertröstung auf eine Zukunft, damit man ja hier nichts machen muss. Nein, das ist nicht eine Vertröstung, dass man hier nichts machen muss, dass man denn die Hände in den Schoß legen kann und abwarten muss. Nein, nein. Denn von dieser Ewigkeit hängt ja ab, was wir hier an Richtigem, an Gutem, an Vernünftigem, an Sinnvollem auch getan haben. Denn es gibt ja da auch noch ein Gericht dazwischen, zwischen Diesseits und Ewigkeit. Wer den Willen meines Vaters tut, der wird am Ende diese Fülle des Lebens, die Fülle der Freude, die Fülle, die überhaupt möglich ist und denkbar ist und die er für uns bereitet, erfahren. Nein, Hände in den Schoß legen und Billardtrost ist nicht. Sondern dieses Blicken auf die Auferstehung, die uns in Christus geschenkt ist, in die wir hineingenommen sind durch seine Auferstehung, weil er will, dass wir auch einmal dort sind, wo er ist. So sagt er es den Jüngern ja auch. Weil er will, dass wir einmal die Freude, die er in sich trug, immer die Freude am Vater, auch unsere Freude wird. Und wenn man diesen Ausblick hat, dann kann man auch Das ist das, was mich immer wieder am meisten bewegt. Dann kann man hier manches aushalten. Dann weiß man, Gott sei Dank, das wird nicht ewig. Irgendwann wird alles gut. Irgendwann macht er alles gut, wann immer das sein mag, wie viel Zeit darüber vergehen mag. Das ist im Grunde der Auferstehungsglaube, den wir haben. Dass einmal alles gut wird. Und das ist ein Geschenk des Glaubens, aber es ist nicht nur irgendwo eine Sache im Kopf, in einer Lehre, in einer Weltanschauung, sondern das ist eine Wirklichkeit, in die wir hineingenommen sind, die wir im Grunde jetzt schon haben, die uns in der Taufe geschenkt wird. Wir sind in der Taufe auf den Tod und auf die Auferstehung Jesu hin getauft. Das ist unser neues Leben, das hier schon angefangen hat. Das ist es, was uns eigentlich als Christen prägen sollte, müsste. Viel mehr, als es das oft tut. Natürlich möchten wir das oft auch anders. Wir möchten es noch deutlicher spüren. Wir möchten damit eine Erfahrung machen. Wir möchten irgendwo fühlen, dass das so ist. Aber dieses es fühlen zu dürfen, ist auch ein besonderes Geschenk. Und er macht es nicht alle. Er lässt uns manchmal einfach auch auf diesem Weg mit unserem Verstand weitergehen, weil er sagt, ihr habt genug Verstand, es kann euch einleuchten, dass ihr nicht einfach nur sinnlos auf dieser Erde lebt. Denn wenn es nur diesseits gäbe, das wäre doch sinnlos. Was hätte dann das Leben für einen Wert? Wozu plagt man sich? Ich habe das schon oft auch gesagt. Ein wirklich überzeugter Atheist, der meint, dass mit dem Tod alles aus ist, der hat doch eigentlich, wenn er logisch handelt, nur zwei Varianten. Entweder macht er bis zu diesem Tag des Endes sich das Leben so gut und schön und angenehm, wie es nur irgendwo geht, oder er macht diesem Leben lieber heute und als morgen ein kurzes Ende, um sich all das Leid, all das Elend, all das Unglück, all den Ärger und all das zu ersparen. Alles andere ist eigentlich nicht logisch. Logisch ist nur, wenn man glaubt, dass es ein ewiges Leben gibt, dass man dann sagt, dafür nehme ich das, was jetzt läuft, auch in Kauf. Dafür tue ich etwas, dass ich das auch erreiche. Paulus sagt, die Läufer in der Rennbahn, die laufen alle, um das Ziel zu erreichen. Ja, das machen wir. Und dafür haben wir so bestimmte Bedienungsanleitungen, wie das geht. Dass wir die Gebote halten, dass wir auf seine Stimme hören, dass wir fragen, Herr, was soll ich tun? Was ist richtig vor dir? Und damit verbinden wir uns immer mehr mit ihm. Und aus dieser Verbindung erwächst auch alles andere. Und sonst bleibt es eigentlich nur eine Theorie. Was ist der Sinn und die Heilsbedeutung der Auferstehung? Ja, wir haben es im Katechismus gehört. Die Auferstehung ist der Höhepunkt der Menschwerdung. Der Höhepunkt und die größtmögliche Vollendung, die wir haben können und haben werden, wenn wir, wie heißt es, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seiner Zunge bekennt, Christus ist der Herr, der geht nicht verloren, der wird. Und der Herr sagt es viele, viele, viele Male, sagt er es. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben in Ewigkeit, selbst wenn er hier natürlich dieses bisschen Leben, die paar Jahrzehnte verliert. Und das ist die Botschaft, die wir auf dem Friedhof sagen. Und bei meinen vielen, vielen, vielen Beerdigungen, wie oft habe ich das gesagt? Ich bin die Auferstehung und das Leben, spricht der Herr. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist es, woran man sich festhalten kann. In aller Not, in aller Bedrängnis, in allem, was uns vielleicht in dieser Zeit ganz besonders wieder erfahrbar wird, an dem, was auf der Seele liegt und was uns das Leben schwer macht. Ich glaube an die Auferstehung der Tod. Glauben wir wirklich? Eine kleine Musik zur Unterbrechung. Haben Sie schon Ihre Antwort gegeben, liebe Hörerinnen und Hörer? Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube an diesen Jesus Christus, der auferstanden ist, der in diesen Ostertagen, heißt es in der Heiligen Messe, an einer Stelle immer wieder, du Sieger über Tod und Sünde. Und manchmal sagt der Priester sogar über den Teufel, ja, die Auferstehung ist der Sieg über all das Ungute. Und er hat diesen Sieg für uns errungen. Er hat den Raum geschaffen, damit wir in dieses neue Leben hineinkommen können. Sieger über den Tod. Die weltlichen Mächte waren am Ende, als er gekreuzigt war und gestorben war. Damit war für sie die Sache erledigt. Aber wir wissen es, dass die Sache nicht erledigt war. Dass sie ihn zu Grabe getragen haben, dass die große Unsicherheit kam bei den Jüngern auch. Der ganze Karsamstag, wo nichts passiert, wo alles still ist, wo man ratlos, mutlos, hilflos ist und fragt, wie soll es weitergehen? Und dann ist er auf einmal wieder da, er der Auferstandene, und begegnet ihnen. Da gibt es viele Fragen, die wir nicht beantworten können, wie das geht. Wo war er dann immer da, wenn er ihnen nicht begegnet ist? Gibt es darauf eine Antwort? Ich habe sie nicht. Aber ich habe mich das oft gefragt. Aber das ist die neue Seinsweise, die neue Lebensweise, die er hat, die schon da ist, von denen die Jünger schon eine Ahnung bekommen, dass es ganz anders sein wird einmal. Und das kann auch ihren Glauben stärken, ja. Thomas, der sagt, mein Herr und mein Gott, als er ihm so begegnet ist. Mein Herr und mein Gott. Und die Emmausjünger sagen, brannte uns nicht das Herz. Wir wussten schon, dass irgendwas war. Wir wussten aber noch nicht, was es ist. Erst als sie ihn erkannt haben. Und darum geht es eigentlich, dass wir ihn erkennen. Ihn, den Auferstandenen. Den Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Den Sieger, der gegen alles andere den Sieg verleiht. Der am Ende das letzte Wort hat. Und dieses Wort ist ein ganz sicher ein gutes Wort, ein Heilswort, eine Verheißung, die alles sprengt, was wir uns vorstellen können. Jedenfalls so steht es auch in der Heiligen Schrift, dass kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, dass er denen bereitet, die ihn lieben. Liebe Hörerinnen und Hörer, darum geht es, ihn zu lieben. Und dann bekommt man das alles. Dann bekommt man dieses großartige Gnadengeschenk. Aber man bekommt es auch nur, wenn man sich auf diesen Weg macht, ihm zu begegnen, ihn zu erwarten, ihn zu ersehen. Herr, zeige mir, was Not tut. Lehre mich deine Wege. Gib mir die Erkenntnis. Die Jünger haben den Heiligen Geist empfangen am Pfingsten. Und dann war letztendlich alles klar. Wir haben auch schon den Heiligen Geist empfangen, aber manchmal denke ich, ob wir ihm überhaupt genug Raum geben. Es ist so vieles, das wir im Äußeren tun und von dem wir innerlich doch weit entfernt sind. Das Grab ist leer, der Held erwacht, singen wir zu Ostern. Und dieses Grab war wirklich leer. Da haben ja auch immer wieder die absurdesten Theorien Raum gefunden und ja, die Jünger haben ihn gestohlen, den Leib, und das sei alles ganz anders und sie können sich darauf verlassen, das ist meine Erklärung immer. Wenn dieses Grab nicht leer gewesen wäre, dann wäre nichts von dem, was da nachkam, irgendwo auch nur ein paar Tage überlebensfähig gewesen. dann hätten die Leute sich kaputt gelacht über das. Aber das Grab war leer. Und sie können auch sicher sein, dass die Pharisäer alles, wirklich alles daran gestellt haben, mindestens so viel wie die Stasi hier bei uns in der DDR hinter allem hinterher war, um herauszukriegen, wo dieser Jesus geblieben ist, dieser Leichnam dieses Jesus. Und sie hätten ihn gefunden, wenn er da gewesen wäre. Wenn er von irgendwem irgendwo hingebracht worden wäre, verlassen Sie sich drauf. Nein, an diesem Grab ist kein Zweifel. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir sind eingeladen, mit ihm zu leben, mit ihm auch zu leiden zwischendurch immer wieder. Man kommt nicht zur Auferstehung, ohne den Karfreitag auch überschritten zu haben. Ohne mit ihm auch all die Leiden angenommen zu haben, die für uns so jeden Tag bereit sind. Darum sagt er das ja auch einmal. Wer mein Jünger sein will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist nicht nur ein Osterspaziergang, der kommt erst danach. Der kommt am Ende. Und dann ist es ein Osterspaziergang, der gar kein Ende mehr nimmt. Und das ist gut so. Und das ist jedenfalls zutiefst mein Glaube. Das ist meine Zuversicht. Das ist es, was mir Halt und Hilfe gibt, auch da, wenn es dunkel ist. Und es ist manchmal ganz schön dunkel. Und es ist manchmal ganz schön lange dunkel. Und es gibt in unserem Leben die Zeiten, wo wir ratlos, mutlos sind, wie die Jünger am Karsamstag. Es gibt für uns die Situationen, wo wir meinen, es hat doch alles keinen Zweck und was soll überhaupt noch werden. Aber Sie dürfen sicher sein, nach dem Karsamstag kommt Ostern. Wann dieser Ostertag für jeden Einzelnen ist, das steht einzig bei ihm. Ja, wissen wir nicht den Tag noch die Stunde. Aber dieser Ostertag, dieser ewige Ostertag kommt, weil er Sieger über den Tod ist, weil er den Tod besiegt hat, weil er, wir können es gar nicht oft genug sagen. Und ich denke und ich wünsche Ihnen, dass Sie das nächste Mal, wenn Sie in der Kirche sind oder vielleicht auch zu Hause, einfach so mal zwischendurch, wenn Sie die Mutlosigkeit mal wieder erfasst oder wenn Zweifel kommen, dass Sie dann nichts anderes machen, als dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen. Und zwar nicht nur irgendwo schön säuberlich abzulesen und leise und still, sondern richtig laut. Dass Sie Ihre eigene Stimme dabei hören, wenn Sie das sagen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt, in dem er Herrscher und Herr ist aller Zeiten und in aller Ewigkeit. In der ihm alles zu Füßen gelegt wird und die Zeit, wo alle sich ihre Knie beugen müssen, die auch nicht geglaubt haben, die meinten, das geht alles ohne ihn, die ganz andere Wege gehen wollten. Sie alle werden ihn erkennen. Und der Tag kommt, wann immer das sein mag. Ob bald, ob noch in 1000 Jahren, wer weiß das, es ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir in diesem Glauben feststehen, und diesen Tag nicht in Bangen und Ängsten und Zagen und Zaudern erwarten, sondern in einer freudigen Erwartung, so wie er es den Jüngern mal gesagt hat, wenn dieser Tag kommt, dann verkriecht euch nicht, sondern dann hebt eure Hände, dann hebt eure Herzen zu ihm, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Dann kommt das Großartige, das Wunderbare, für das es sich lohnt, hier zu leben und hier zu leiden, und seinen Weg zu gehen, der sicher nicht eine breite, fünfspurige Autobahn ist, auf dem alle unterwegs sind, sondern auf dem wir manchmal auch den Eindruck haben, wir gehen ganz alleine. Natürlich gehen wir nicht ganz alleine, weil mit uns viele andere auch gehen. Wir sehen sie nicht immer alle, aber unser Kirchgang ist so ein Zeichen, da sind noch mehr, die mit uns gehen. Mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, mit allen Unsicherheiten, mit allen Halbherzigkeiten, aber die doch gehen und sagen, ich möchte das Leben, ich möchte das Ziel erreichen. Und die manchmal nicht so fromm und manchmal doch ganz bewusst auch diesen Ruf dann erwidern. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung loben und preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und dann bleibt nur noch zu sagen, Amen, so möge es sein. Und mit diesem Amen, nicht ganz, wollen wir unsere Sendung auch beschließen. Ich habe noch, für alle, die mich ein bisschen kennen, wissen, dass ich ja für alles immer auch Gedichte habe. Ich habe auch einen Fastenkalender mal gemacht. Und am Ostertag gibt es natürlich ein schönes Gedicht auch. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du vom Tod erstanden bist. Weil du so konntest auferstehen, auch wir durch Tod ins Leben gehen. Das ist die Hoffnung, die uns trägt. Der Glaube, der uns hier bewegt, uns antreibt zum gerechten Tun. Die Zuversicht, in der wir ruhen. Der Halt in allen Mühen, Sorgen, der Weg, der führt in hellen Morgen. Drum brauchen niemals wir verzagen und können täglich neu es wagen, mit dir im Leben zu bestehen, gelassen deine Wege gehen. Herr, wir jubeln deinem Namen. Halleluja, ja und Amen. Und so segne sie für dieses Unternehmen, für diesen Lebenslauf, der so endet, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Herzlichen Dank, Herr Diakon Kiesig, für die Ausführungen über den Sinn und Heilsbedeutung der Auferstehung. Gerne können Sie diese Sendung noch einmal nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage von Radio Horeb, horeb.org. Im Glauben feststehen und in freudiger Erwartung sein, das wünscht Ihnen Renate Mewes. Danke fürs Dabeisein.